So schmeckt Heimat. Vom Feld direkt auf den Tisch. Zwischen Obstbaum, Spargelbeet und saisonaler Küche. Thorsten Slegers erntet Hofgeschichten vom Niederrhein. Unsere Landwirtschaft, unsere Region. Frisch und verwurzelt.
An diesem Wochenende wird es auf der Huferheide in Tönesforst besonders lebendig. Beim Kirsch- und Aprikosen-Erlebnistag wird nämlich gepflückt. Es wird probiert, gebacken, gespielt und natürlich geht es um das, was diesen Ort so besonders macht. Ja, richtig gutes Obst direkt vom Hof und darum wollen wir das Ganze natürlich mal so ein bisschen bewerben, sage ich mal. Bernd Schumacher ist bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Also ich freue mich sehr, dass wir bei dir zusammensitzen und wir müssen mal kurz erzählen, bevor wir uns hier ans Mikro geschwungen haben und jetzt bei einer kühlen Schorle zusammensitzen, da haben wir eine kleine Runde mal über das, ich bin beeindruckt, riesige Anwesen gedreht, über 50 Hektar.
Ja? Genau, richtig, ja. 55, um genau zu sein, ja.
Genau. Und es ist ja Wahnsinn, was da alles wächst und ich glaube, viele der Besucher, die jetzt am Wochenende zu euch kommen, die denken natürlich auch, mein Gott, so oft dran vorbeigefahren und niemals so richtig in die Felder geguckt, so ist es mir auch gegangen, beziehungsweise in die Plantagen. Ja, wenn man an so einem Tag zu euch kommt, das ist natürlich für die Besucher sehr entspannend, aber wie lange laufen bei euch die Vorbereitungen für so ein Erlebnishoffest eigentlich?
Ja, tatsächlich, das ist vielleicht das Problem, gar nicht so lange. Also wir sind wirklich auch voll in der Kirsch- und Aprikosenernte gerade. Und ich habe mir gesagt, okay, ich fange eine Woche vorher an zu organisieren. Also das ist jetzt schon wirklich ein bisschen hardcore und ich weiß auch nicht so richtig, was mich am Wochenende erwartet. Aber wir haben ein super Team hier, wir sind gut im Improvisieren, die ganze Familie hilft mit. Und deswegen, jetzt muss noch mal rangeklotzt werden.
Ja, aber ich sehe schon, du bist sehr stressresistent. Also so eine gute Laune zu haben bei so viel Stress, das muss man ja auch erstmal an den Tag legen. Liegt das in der Familientradition, dass das so easy peasy, sage ich jetzt mal so lapidar, gemacht wird?
Ich glaube, meine Eltern haben mir das auch immer vorgelebt. Die waren ja auch, ja, zeitlebens habe ich die ja dabei beobachtet, wie die Obstbauern sind, die beiden, und die Direktvermarktung aufgebaut haben. Und die haben sich auch nie vor uns gestritten. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich vielleicht auch ein Stückchen von mitbekommen, dass ich jetzt das eher auch so locker sehe. Und ich kann auch manchmal gut mit 90%, ich kann auch Aufgaben gut abgeben. Also das funzt eigentlich schon und ich habe einen Anspruch, ja, den will ich haben, aber ich denke dann immer lieber, auch wenn mal was nicht gut läuft, okay, nächstes Mal was besser, abhaken.
Ja, und Social Media läuft ja auch noch nebenbei. Das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, es gibt ja viele landwirtschaftliche Betriebe hier in unserer schönen Region, viele Direktvermarkter, aber ganz oft ist das Handy auf dem Feld dabei und dann wird mal kurz ein Insta-Reel rausgehauen. Also das passt alles noch mit?
Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss wirklich selber, darf man sich irgendwann nicht verlieren, weil man wirklich viele Aufgabenbereiche hat. Ja, überall so ein bisschen ist dann manchmal ja auch doof. Deswegen, ich bin jetzt auch ganz klar dabei, auch Aufgaben dann so zu verteilen. Marketing macht jetzt ja, ein Familienmitglied von mir, die das wirklich auch studiert hat in Köln. Und das merke ich direkt schon, dass die das jetzt doch besser macht als ich vielleicht vorher so nebenbei. Also wenn man was professioneller machen kann, ist das auch mal ganz gut.
Ja, aber ist ja schön, wenn man präsent ist, wenn man sich zeigt, finde ich. Es ist ja auch sowas, es ja, macht ja auch so eine Bindung zu den Kunden oder zu potenziellen Kunden, wenn man schon sieht, ach Mensch, guck mal, da steht der Bert Schumacher im Feld und erzählt mal was zu Aprikosen und Kirschen. Wir haben auf unserer kleinen Rundtour jetzt gerade, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil ich gar nicht wusste, dass es so unfassbar viele Sorten auch gibt, Kirschen gesehen und Aprikosen natürlich probiert. Das gehört natürlich dazu, fand ich jetzt besonders klasse. Und ich glaube, für viele ist das ja schon was Besonderes, wenn die so mit den Kindern auch aufs Feld rauskommen. Also ich denke jetzt vielleicht an die Familie, die in der Stadt wohnt, das Obst im Supermarkt holt und auf einmal kommen die hier zu euch, können vom Baum pflücken und essen. Wie ist da so die Reaktion? Was beobachtet ihr da so?
Ja, das ist schon wirklich klasse. Also ich meine, dieses Erlebnis einfach, das selber am Baum zu stehen, die Frucht selber vom Baum runterzunehmen, da reinzubeißen und dann kommt meistens immer noch der Aha-Effekt, oh, ist ja doch leckerer als im Supermarkt oder so. Und ja, das ist schon wirklich schön und wie du eben schon gesagt hast, man fährt hier oft vorbei, also wir liegen genau zwischen Forst und St. Tönis, man fährt meistens an der Landstraße da irgendwie rum und sieht gar nicht, was da in der Huferheide so abgeht, sage ich jetzt mal. Und wenn die Leute dann die Wirtschaftswege einbiegen hier hin und dann sehen die auf einmal, oh, guck mal, was ist denn da reif, was ist denn da reif, was wächst da an alles und ja, das ist schon einfach klasse, wenn sie dann auch wirklich mal hier in der Huferheide sind.
Mhm. Und es geht wahnsinnig gastfreundlich zu. Jetzt kam gerade dein Kollege, hat eine Kanne Kaffee gebracht, Aprikosenkuchen, das ist ja großartig, lieben Dank. Werden wir dann uns nach diesem tollen Podcast damit belohnen wahrscheinlich. dieser Hof bei euch, der existiert ja schon wirklich lange. Also ich habe eben kurz anrufen müssen, weil ich nicht wusste, welchen Eingang nehme ich jetzt mit dem Auto, wo parke ich am besten. Und das sind so diese weiß getünchten Mauern und da sagst du, der ist ja auch schon ein paar hundert Jahre alt. Wie weit geht die Tradition zurück?
Ja, der Großheier Hof ist wirklich tatsächlich schon über 500 Jahre alt. Also wir haben letztens einen Film gehabt, Familienerbe NRW, die Obstbauern vom Niederrhein. Das war eine schöne Staffel über uns sogar, über unsere Familie und die haben kostenlos Ahnenforschung für uns betrieben. Ui. Die sind wirklich nach Kempten gefahren, da hat sich dann ein Archivar eingeschlossen 2 Tage und hat alles über unsere Familie rausgefunden, was es da noch so zu finden gab und da kamen coole Sachen raus, das war wirklich klasse, also wir haben jetzt auch zum Fest Käppis drucken lassen, da steht 1871 drauf, Apfelparadies, da ist der erste Schuhmacher hier auf den Großheier Hof gekommen. Also wir wissen ziemlich viele Eckdaten jetzt wirklich auch. Wir haben die Kaufurkunde vom Großheierhof gefunden. Wir wissen, wie viele Äpfel hier früher standen. Also es ist schon cool und erfüllt mich auch mit Stolz, dass ich eben auch, ja, dass ich auch ein Schuhmacher bin.
Ja, super. Das ist ja was Besonderes. Also ich kann mir ja vorstellen, dass die Kindheit hier auf diesem unfassbar großen Areal ja auch ein Träumchen war. Ne? Das ist ja wie so eine kleine eigene Welt. Früher war die Welt eh noch, wie man so schön sagt, in Ordnung. Aber heute ist es ja wirklich auch so ein Refugium, wo man hinkommt und sich wohlfühlt, weil diese Hufer Heide, ja, das ist Natur pur eigentlich, ne?
Ja, ist wirklich so. Also ich meine, ich weiß noch früher, also um unseren Großheierhof ging so ein Hofgraben, da haben wir eine Industriepalette genommen, Kanister drunter und dann sind wir mit dem Stock über den Graben geschippert und ja, es war wirklich super. Und hier die beiden Schumacherhöfe, hier der Großheierhof und der Kolzhof, die stehen auch immer in so einer Verbindung, auch geschichtlich, sage ich jetzt mal, und da weiß ich mit meinen Cousins und Cousinen, wir sind von einem Hof zum anderen gelaufen und so war das früher in den Generationen auch. Die beiden Schumacherfamilien sind wirklich, ja, seit 1871 immer eng zusammen gewesen.
Gibt es so ein Erlebnis vielleicht auch aus der Kindheit, Bernd, wo du gesagt hast, Mensch, also das hat mich vielleicht doch nachhaltig geprägt, um irgendwann zu sagen, ich möchte die Familientradition fortsetzen und natürlich noch einiges an Ideen draufsetzen.
Also ich muss wirklich sagen, mein Vater hat mich lange auch nicht aus dem Obstbaubetrieb rausgehalten, aber der hat in der Schulzeit auch immer gesagt, Bernd, mach deinen Sport, mach deinen Handball, mach deine Freunde. Und wenn ich mich mit anderen landwirtschaftlichen Familien manchmal vergleiche, denke ich immer, die waren schon mit 8, 9, 10 auf dem Trecker. Da muss ich wirklich sagen, das war ich nicht, aber ich habe dann irgendwann so mit 16, als das dann kam, war, was muss man denn werden, was steht denn an, was kann man denn werden, habe ich für mich selber schnell erkannt in dem Alter, boah, mein Vater, der ist Obstbauer und dem geht's eigentlich gut, der hat ein schönes Leben, der hat einen tollen Betrieb, der sitzt auch viel im Garten, also der hat auch nicht nur Stress, sage ich jetzt mal. Und da habe ich schnell gesagt, nee, was mein Vater macht, das würde ich auch gerne machen. Und da fing erst irgendwie ja der Schalter an, wirklich so umzuklicken. Und dann war ich in Heidelberg, habe da meine Ausbildung gemacht beim Top-Betrieb. Also hat mich mein Vater hin vermittelt. Und da kamen dann die ganzen Gedanken. Als man dann auf einmal 16, 17, 18 wurde, den anderen Betrieb gesehen hat. Da haben wir damals schon mit den rotfleischigen Sorten angefangen zu experimentieren. Und da kamen von mir ganz viele Ideen.
Aber gerade das Experimentieren, das liegt ja bei euch so in den Genen drin. Du hast mir gerade auch erzählt, dein Vater hat viel experimentiert. Was muss man sich darunter vorstellen? Also, dass in den verschiedenen Bereichen wie Kirschen, Aprikosen, dass er da wirklich guckt, was kann man vielleicht aus einer tollen Sorte oder 2 tollen Sorten noch Neues machen? Oder wie denkt da so der Obstbauer?
Also im Prinzip denken wir so, wir müssen unsere Apfelparadiese, unsere Hofläden, die müssen so sein, dass die Kunden, im Prinzip entscheidet der Kunde. Wenn der Kunde irgendwann zu mir in den Laden kommt und sagt, oh Schumacher, oh, jetzt, ich hätte auch noch mal gerne Sauerkirschen und so, dann überlege ich auch mir schon fast, wenn das jetzt, früher haben wir Sauerkirschen gehabt, die konnten wir nicht mehr verkaufen, weil die, weil der Preis in Osteuropa so schlecht war, hat mein Vater die alle gerodet und Süßkirschen angefangen. Jetzt mittlerweile denke ich schon wieder umgekehrt, boah, vielleicht rode ich jetzt auch mal ein paar Äpfel, weil die Kunden mittlerweile nach Sauerkirschen fragen, weil die im LH nicht mehr finden. Und dann denke ich mir als Obstbauer, boah, Sauerkirschen anbauen, das mache ich eigentlich mit links, sage ich jetzt mal, ist nicht schwer. Und so geht das dann eben, sage ich jetzt mal. Oder wir hatten Hagel. Dann hat mein Vater gesagt, oh verdammt, die Äpfel kriege, wie kriege ich eine bessere Wertschätzung aus den Äpfeln jetzt? Dann hat er sich damals eine Saftpresse gekauft, in den 80er Jahren, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir den, aber dann ging das gut und wir haben dann auf einmal gesagt, oh, dann bauen wir diesen Saftzweig aus. Wir kaufen eine neue Presse, die größer ist. Wir können auch in Flaschen demnächst abfüllen, auch in Back-in-Box-Schläuchen. Und so kam dann immer über die Jahre eins zum anderen, sage ich jetzt mal. Oder auch, wir hatten die Aprikosen angefangen in den 2000er Jahren, da hatten wir auf einmal Regen. Waren alle Aprikosen am Baum kaputt. Da haben wir gedacht, was machen wir? Ja, lass Marmelade kochen. Dann haben wir sind wir losgezogen, welcher Raum am Hof ist noch frei, wo können wir eine Marmeladenküche hinbauen? Und dann haben wir 6000 Aprikosengläser gemacht und haben dann eben probiert, die verregnete schlechte Ernte, die geplatzt ist, eben noch irgendwie an den Kunden zu bringen in unseren Apfelparadiesen. Und wenn der dann auch noch sagt, boah, die Aprikosenmarmelade, die ist ein Gedicht, dann sagt man, tschakka, ich habe alles richtig gemacht. Und ja, so ist es eben. Dann irgendwann macht man mal eine Schorle, eine rote und eine gelbe, dann hat man da, also so kommen die Ideen immer. Meine Frau sagt manchmal zu mir, Bernd, du hast zu viele Ideen, jetzt stopp erstmal. Wir müssen erstmal die Ideen, die du hast, umsetzen und dann kannst du wieder mal ein paar neue rausschießen.
Okay, aber die Frau muss natürlich auch ein Stück weit einverstanden sein im Familienbetrieb. Ne? Sie ist voll dabei und unterstützt dich auch, also neben deinen, ich glaube, über 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die du hier hast.
Ja, genau, also wir machen das zusammen, also sie ist voll dabei und ja, also ich muss da sagen, also meine Frau, die arbeitet noch mehr als ich manchmal, dann denke ich auch manchmal, kriege ich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn meine Frau noch nachts im Büro sitzt und ich dann manchmal doch zum Sport renne. Also sie ist ein absoluter Workaholic und da muss ich sagen, also ja, top, sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen vielleicht.
Und wer hat die 6000 Aprikosenmarmeladengläser gefuttert, die habt ihr verkauft? Oder
die haben wir verkauft,
die musstet ihr nicht selber essen?
Doch, ja, die haben wir verkauft.
Ich dachte, deswegen der viele Sport vielleicht im Endeffekt dann. Ja, euer Motto lautet ja auch so, aus der Region für die Region. Das ist ja auch was, was, glaube ich, auch die Menschen wirklich inzwischen wieder mehr wertschätzen. Mir geht es immer so. Also gewisse Dinge, die würde ich niemals im Supermarkt kaufen. Also das Obst, ja, man macht das mal, aber ich schmecke direkt den Unterschied und dann ärgere ich mich eigentlich darüber. Ne? Was verbindet ihr so mit dem Motto aus der Region für die Region? Was heißt das für Familie Schumacher konkret?
Ja, also im Prinzip bin ich ja doch hier durch meine Apfelbäume und Obstbäume hier sehr verwurzelt, ja, sage ich jetzt, das passt ja eigentlich ganz gut. Und ich bin früher auch immer so ein Fan vom Goodbye Deutschland gewesen, sage ich jetzt mal, und habe aber immer gedacht, ach, verdammt, das kannst du nie machen in deinem Leben, du bist ja doch irgendwie an den Großteil Hof gebunden. Und ja, deswegen muss ich sagen, ich gehe hier in der Region auf. Also ich liebe den TV Forst, ich unterstütze die Handballmannschaft, ich bin auch Handballtrainer gewesen, meine Kinder spielen da alle Handball, ich fahre gerne mal mit dem Fahrrad nach Kempen. Also ich sag mal so, wenn man dann irgendwie nicht so viel in Urlaub vielleicht kann, muss man eben gucken, dass man zu Hause hat wie Urlaub. Und ja, das lebe ich einfach. Und ich war auch mal lange Zeit in Australien bei den Obstbauern da und 6 Monate. Und da habe ich wirklich diese australische Mentalität, sit back and relax. Nicht so, also die sind ja viel lockerer und haben dieses Barbecue-Gen viel mehr drin als wir Deutschen dann noch. Und das habe ich auch probiert, so ein bisschen vielleicht auch nach Deutschland zu retten. Dass man dann doch irgendwann sagt, nee, also nur Hamsterrad kann das auch nicht sein. Ne? Also genieße, ich bin wirklich Obstbauers Leidenschaft. Und das muss man irgendwie dann auch leben.
Das merkt man auch total. Dieses große, also, oder die Größe hier, das ist, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich habe eben schon gesagt, so das größte zusammenhängende Apfelding, was ich mal so gesehen habe, war mal bei Dreharbeiten in Südtirol. Da dachte ich auch, mein Gott, Äpfel, wie weit das Auge reicht. Und ich bin wirklich überrascht, wenn man hier durch die Hufer Heide fährt, es sieht ja fast genauso aus. Also viel fehlt ja nicht mehr.
Ja, nein, klar. Also ich bin auch Südtirol-Fan, also davon vorne ab, wir haben auch oft jetzt auch Fortbildung im Ritten. Jeden Winter fahre ich mit einem Obstbauern aus Mainz und einem Obstbauern aus dem alten Land nach Südtirol und da bilden wir uns wirklich fort. Wir haben auch richtige Freundschaften jetzt schon mit den Südtirolern, tauschen uns aus mit Sorten, mit Anbau, Tipps, sage ich jetzt mal, das ist wirklich klasse und ich liebe Südtirol auch, aber ich sage auch immer auch den Leuten, wenn die hier mit dem Fahrrad mal fahren, hier blüht es auf der Hufer Heide von Ende Februar bis Ende April, blüht es hier, weil Ende Februar geht es schon mit der Aprikosenblüte los. Alleine das sage ich den Leuten, kommt mal mit dem Fahrrad in die Hufer Heide, zur Aprikosenblüte, dann über die Kirschblüte, über die Birnenblüte, zur Apfelblüte. Das ist toll. Und wenn ich dann jetzt denke, jetzt ist die Erntezeit fängt an und dann denke ich auch, das ist das nächste Ausflugsziel, wo man mehr hinfahren kann. Also mein Vater hat hier früher Bäume geschnitten, hat er mir gesagt, da hat er im Winter keinen einzigen gesehen. Da sagte er, war ich allein auf der Uferheide. Mittlerweile nach Corona stellen wir auch fest, die Leute ja, genießen das mehr, kommen viel mehr raus, sitzen gerne bei uns hier unter der großen Kastanie. Und da sind ja die kleinen Sachen, die dann schön sind. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, halt auch häufig mal ein Quäntchen mit den Leuten, wenn die draus also stehen, sage ich jetzt mal, und dann quatschen wir mal. Und da freue ich mich jetzt auch übrigens bei dem Fest. Wir machen stündlich dann die Führung um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr an der großen Kastanie Treffpunkt. Und ich freue mich einfach auf alle Kunden und Leute, die kommen, mit denen man reden kann, sich austauschen kann und denen einfach mal die Huferheide zu zeigen.
Schön, das klingt gut. Ich hatte meine Apfelpatenschaft im alten Land, wo du es gerade erwähnt hast. Also meine Affinität zu Äpfeln ist auf jeden Fall auch da. Von daher kann ich die Begeisterung auch total verstehen. Ihr seid ja sehr innovativ unterwegs. Vorhin hatten wir eine Apfelplantage gesehen. Da hast du gesagt, ihr dünnt auch hin und wieder mal so ein bisschen aus, damit alles wieder schön wachsen kann. Und da hast du das Thema KI erwähnt und sowas wie, demnächst können wir mit unseren Äpfeln sprechen. Fand ich hochspannend, zumal mittlerweile irgendwie jeder gefühlt über KI spricht. Was bedeutet KI für dich in der Landwirtschaft konkret oder wie kann sie dir da nutzen?
Ja, das ist jetzt, wir haben so eine hochkomplexe Wetterstation, die wirklich viele Parameter mehr misst als nur die Temperatur, sage ich jetzt mal. Das geht über den Wind, das geht über die Blattnassdauer. Und unter anderem hat diese Wetterstation auch ein Apfel wird da eingespannt in ein Gestell. Und wenn der Apfel wächst, wächst dieses Gestell mit. Und dann kann man dann genau sehen, wann wächst dieser Apfel, in welcher Stunde? Und dann hat man schon mal direkt festgestellt, verdammt, die Äpfel wachsen nur nachts. Also es ist auch irgendwie so, habe ich gedacht, krass, wusste ich auch noch nicht, ein Apfel wächst nur nachts, also hätte ich auch nicht gedacht. Und dann kann man eben sehen, das vergleicht man dann über, also mehrere Betriebe machen da mit. Und ich sage jetzt mal, die Top-Apfelbetriebe oder Birnenbetriebe, die haben dann die besten Daten. So, und dann, wenn ich jetzt mein Apfel sich anders verhält als bei den Top-Betrieben, dann weiß ich auch schon, oh, da fehlt vielleicht irgendwas. Irgendwas scheint dem Apfel zu fehlen, dass er nicht die Präsenz abliefern kann, die ich gerne hätte. Und dann kann ich zum Beispiel, okay, ich mache jetzt mal Humusdünger an dem Baum. Und wenn ich dann auf einmal sehe, oh, verdammt, der Apfel wächst auf einmal besser als vorher, dann ist quasi wie gesprochen mit dem Apfel. Und das kann man dann, wenn man mehr Daten hat, auch dann nochmal mehr KI da reinbringt, kann man so wie mit dem Apfel sogar reden. Ja.
Spannend. Der Hof ist natürlich so das Herzstück, aber ich sag mal, aus dem klassischen Obstbau hast du erzählt, ist über die Jahre ja im Grunde ja das Apfelparadies geworden. Das kennt man ja in der Region. Wann ist euch denn so klar geworden, wir wollen nicht nur das Obst anbauen, sondern auch für die Menschen so, ja, ein Erlebnis oder auch eine Marke schaffen, nämlich das Apfelparadies? Wann ist so dieser Gedanke gewachsen? Bei denen habt ihr auch kontinuierlich weiter ausgearbeitet.
Ja, genau. Also den Gedanke hat im Prinzip also mein Papa Rudolf und meine Mama Luise. Und die haben dann irgendwann in den 70er Jahren gesagt, da wurde früher alles zur Absatzzentrale nach Kempten gefahren. Und irgendwann haben die dann gesagt, oh, wir müssen einen anderen Weg ausprobieren. Da waren die Preise mal schlechter. Und dann haben die gesagt, wir fangen mit der Direktvermarktung an. Da wurden die früher noch häufig belächelt von vielen, weil die gesagt haben, oh ja, hier 30 Hektar Obstbau kann man doch nicht irgendwie an den Endverbraucher verkaufen. Das geht doch gar nicht. Man muss mit dem Trecker und Anhänger da stehen und abladen und groß Kisten und rein. Und dann haben die irgendwie klein hier auf dem Hof angefangen erst, in so einem kleinen Schuppen, haben gesehen, das geht, das funktioniert. Die Leute sind sogar hierhin gekommen, weit ab vom Schlag. Und dann haben mein Vater aber irgendwann gesagt, boah, wir müssen zum Städter, wir müssen in die Nähe vom Städter kommen. Und dann hatte der einen Freund, also der quasi eine Pferdewiese hatte in Düsseldorf-Wittler. Und dann hat er quasi Land getauscht, hat ihm Land hier in Tönesforst gegeben gegen die Wiese in Düsseldorf-Wittler und hat dann da Apfelbäume gepflanzt. Und damit wurde das erste Apfelparadies gegründet und ja, ist ganz klein gewesen. Also erst gab es nur Äpfel bei uns im Hofladen, großkistenweise. Und irgendwann kam Kegelbruder Johannes Höfges hier aus Kempen, der hat dann da bei meinem Vater Kohl hingestellt mit der Kasse, Rotkohl, Weißkohl, Würsing, wo die Leute dann 1 Euro oder 1 Mark damals pro Kohl reinstecken konnten. Und auf einmal war der Anhänger mal leer. Und dann ist das, also ich sag mal, das Apfelparadies ist ganz langsam mit Wünschen der Kunden gewachsen. Und mittlerweile würde ich so sagen, das Wichtigste für mich sind die eigenen Produkte, Kern- und Steinobst, dann die Saft, also alles, was wir aus unseren eigenen Früchten machen, die Säfte, die Marmeladen und die Hofbäckerei und Gemüse aus der Region. Das sind so die Schwerpunkte. Und ich stelle mittlerweile auch fest, alles andere, wenn ich manchmal so zu viel Warengruppen habe, ja, zu exquisit, also 90% der Produkte, die ich in meinen Apfelparadiesen verkaufe, sind von mir. Und das ist schon irgendwie ja das Wichtigste.
Ja, also die Süßkirschen, die Pflaumen gehören dazu, die Birnen natürlich auch, die Süßkirschen, die haben wir eben auch schon mal kurz probiert auf unserer kleinen Rundtour hier. Du hast gerade schon Wittler erwähnt, daneben hier der Hofer Heide hast du noch mehrere Standorte.
Genau, dann haben wir noch den Apfelparadies Margaretenhof, der kam 2006 dazu und dann noch das Apfelparadies in Meerbusch, das kam 2010 dazu und jetzt haben wir sozusagen im Endeffekt ja 4 Standorte mit dem Tönesforster Standort und das ist eben unser Schlüssel, dass wir die Direktvermarktung jetzt eben auch so, ja Gott sei Dank, voll leben können und nicht an den Großmarkt oder an die Versteigerung liefern müssen.
Mhm. Beim Obstbau ist man natürlich auch, wir haben gerade schon über die Wetterstation gesprochen, natürlich immer so ein bisschen abhängig vom Wetter. Es gibt immer wieder die Diskussion bezüglich Schädlinge, wie geht man damit um, wie schützt man das Obst, damit nichts kaputt geht. Was haben wir hier in unserer Region für Probleme mit welchen Schädlingen und wie, ja, geht ihr da mit diesen Herausforderungen um, gerade wenn es eben so viel Hektar Land sind, die er bewirtschaftet?
Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, wir können uns hier in Tönnesforst, der Apfelstadt am Niederrhein, mit jedem Apfelanbaugebiet der Welt messen. Wir haben hier hervorragende Böden auf der Kempner Platte. Wir haben hier wirklich 80er, 85er Ackerböden. Wir haben hier Grundwasser auf 3 Meter, also in Hülle und Fülle. Ja, wie man unseren Hofgraben sieht, das ist Grundwasser. Deswegen ist Beregnen für uns auch ohne Probleme machbar. Wir können unsere Kulturen in der Blüte gegen Frost schützen mit Wasser. Das ist schon mal ein riesen Standardvorteil. Dann muss man jetzt aber natürlich sagen, die andere Seite der Medaille ist, der Hagel nimmt immer zu hier. Ich weiß noch, 2015 hat mein Papa zu mir gesagt, ach Bernd, Hagelnetze brauchst du nicht. Ihr taget jedes 10. Jahr einmal und dann musst du eben akzeptieren. Ich habe 2015 den Hof übernommen und hatte die ersten 3 Jahre hintereinander Hagel. 15, 16, 17. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, und jetzt? Ja, und dann war für mich auch klar, dann stieg die Prämie der Hagelversicherung und ich habe gesagt, mein einzigster Weg daraus sind Hagelnetze. Und jede Kultur, die ich jetzt neu anlege, lege ich direkt automatisch mit Hagelnetzen neu an. Das ist natürlich eine ganz andere Investition. Man braucht ein stabileres Betongerüst, man braucht stabilere Drahtseile, man braucht die Hagelnetze. Ja, deswegen ist man dann bei einer Neuanlage natürlich schon wieder gerne mal bei der Bank und fragt nach dem Kredit, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber nein, das ist eben ja kostenspieliger. Aber die Hagelnetze stellen wir jetzt auch fest, die extremen Temperaturen, die wir gerade hatten mit über 40 Grad, schützen auch vor Sonnenbrand. Und so hat man dann mit dem Hagelnetz nicht nur den Hagelschutz, sondern mittlerweile auch Sonnenbrandschutz. Und ja, das ist eben, also Ertragssicherung wird immer wichtiger, weil die Lohnkosten ja schon steigen. Also die Erntehelfer, die haben früher 6 Euro bekommen, sage ich jetzt mal beim Pflücken. Jetzt kriegen sie 14 fast, sage ich jetzt mal. Da früher hat man auch gedacht, wenn einer mal langsamer pflückt, ach, das ist egal, lass den langsamer pflücken, der Schnitt stimmt. Man hatte doch weniger Druck, sage ich jetzt mal. Heutzutage gehe ich in die Kirschplantage rein mit den Pflückern und sage dem, Leute, wenn ihr nicht 10 Kilo in der Stunde pflückt, lohnt sich das für mich nicht. Und dann gucken die mich an, wie? Ich sehe, ja, das ist eben, die Lohnkosten sind da eben, werden immer mehr ein entscheidender Faktor. Und da muss man eben auch gucken, wohin entwickeln wir uns. Ich überlege jetzt schon, wenn ich neue Apfelreihen pflanze, wie pflanze ich die, dass ich vielleicht mit dem Ernteroboter in 10 Jahren die ernten kann? Weil wir haben Dauerkulturen. Wenn ich jetzt neue Äpfel oder neue Birnen pflanze, pflanze ich die eigentlich für die nächsten 30 Jahre. So, und da muss ich jetzt schon gucken, was vielleicht in 10 Jahren sein könnte. Und das kommt bestimmt. Also der Apfel-Ernteroboter, der wird kommen.
Verstehe. Viele kennen natürlich das Apfelparadies erstmal wegen der Früchte. Jetzt haben wir gerade auch eine leckere Schorle auf dem Tisch stehen mit eurem Logo drauf. Das heißt, ihr verarbeitet ja eure Produkte weiter. Das ist nicht nur so, dass hier Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen rumliegen oder Aprikosen. Ihr habt Säfte, ihr habt Schorlen, ihr habt Fruchtaufstriche, Mousse, Kuchen und Brot. Und wir haben gerade mal einen Blick in die Bäckerei, in die Hofbäckerei geworfen. Das duftet hervorragend. Also wir werden es ja gleich mal probieren. Wir müssen ja gleich mal ein Foto für Insta machen von diesem tollen Kuchen, damit die Leute sich vorstellen können, unsere Hörer, was man ja alles Schönes futtern kann. Gerade jetzt auch am Wochenende beim Hoffest. Ja, was macht es denn für euch so sinnvoll, auch wirtschaftlich vielleicht, so die eigenen Früchte weiter zu verarbeiten?
Ja, ich kann gerne mal ein Beispiel anbringen. Wir hatten jetzt den Apfelblütenlauf in Forst, da sind wir auch Hauptsponsor. Und ich hatte dieses Jahr das erste Mal, dass ich zu viele Äpfel geerntet hatte. Also das hatte ich auch sonst nie, irgendwie hat es immer gut hingehauen. Ich habe alles irgendwie mal vermarktet bekommen und dieses Jahr stand ich im Kühlhaus und da standen noch 300 Kisten Äpfel. Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, was machst du jetzt mit den Äpfeln? Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt alles probieren. Habe ich meine Schwester angerufen, ich so, Lena, du musst mehr Trockenfrüchte machen, wir müssen die besser in den Laden hinstellen. Dann fiel mir ein, oh, ich habe meinen Apfel-Ingwer-Saft getrunken in Belgien und der war Hammer. Und dann habe ich zu meinem Mitarbeiter im Saftraum gesagt, zu Miau, ich brauche einen Apfel-Ingwer-Saft, der super schmeckt. Und dann sind wir losgezogen zum Großmarkt, haben Bio-Ingwer aus Brasilien gekauft und haben den Apfel-Ingwer-Saft bei uns selber probiert zu machen. Und den habe ich dann mit zum Paddeltraining gebracht und habe der Mannschaft den Kredenz und die haben gesagt, boah, sowas Leckeres haben die noch nie getrunken. Und da habe ich gedacht, mega, direkt in die Produktion gehen, 6000 Flaschen machen, in die Läden rein und Apfel-Ingwer-Saft machen. Dann haben wir noch dazu, beim Apfelblütenlauf haben wir noch Apfel-Rote-Bete-Saft gemacht. Ne, also das ist dann eben für uns und man kann eben sagen, wenn ich die Äpfel, da stand ich vor der Wahl, entweder kippe ich die auf dem LKW und kriege für ein Kilo 8 Cent oder ich mache noch irgendwas draus, was ich selber cool finde und der Kunde kauft dann in meinem Apfelparadies die Flasche mit dem Apfel-Ingwer-Saft und denkt selber, wow, cooles Produkt. Also wir haben extra da mega Saftsorten reingegeben, also wir haben da Suri reingegeben, Pinova, ein paar Breburn und Elster und das schmeckt man.
Ich habe auf eurer Website auch gelesen, es gibt so einen ganz besonderen Apfel, einen rotfleischigen, eigens gekreuzten Wildapfel. Das klingt ja sehr abenteuerlich erstmal. Wie kommt man auf die Idee für so ein Produkt? Du hast vorhin gesagt, dass ja auch eure Kunden ganz oft über Geschmacksrichtungen so ein bisschen mitentscheiden, beziehungsweise ist ja für euch auch so ein bisschen, ja, da hört man ja so eine Tendenz. Also was kommt an beim Kunden?
Also für mich ist ganz wichtig der Geschmack. Also der Kunde darf jede Frucht bei uns im Apfelparadies auch probieren. Bevor der die Kirschen kauft, kann er die probieren. Bevor er die Aprikosen kauft, bei den Äpfeln ist immer so ein Ausstecher dabei. Deswegen für mich geht es sehr viel über Geschmack. Ich bin auch ein Apfelfan. Ich kann auch mal, wenn der Apfel super ist, zwei hintereinander essen. Und so will ich auch probieren, in Zukunft meinen Anbau aufzustellen. Ich hatte früher immer wieder mal Kirschsorten oder Apfelsorten oder Aprikosensorten dabei, die nicht geschmeckt haben, mir selber nicht. Und habe immer festgestellt, die kann ich auch schlecht verkaufen. Da stehe ich nicht hinter. Weil ich immer denke, na ja, gut, okay, musst du jetzt irgendwie verkaufen, hast du ja produziert, aber ich war kein guter Verkäufer darin. Wir haben mal Süßkirschen selbst gepflückt, da kam ein Italiener zu mir an, hat zu mir gesagt, Herr Schumacher, in Italien schmecken die Kirschen viel fester und süßer. Und dann habe ich ihm gedacht, der hat gerade die Sorte Early Corvik gepflückt, das ist eine Sorte, die habe ich damals viel gepflanzt, weil man dachte, die wäre gut. Die sah nur schön aus, schmeckte aber nicht und war weich. Und dann habe ich nur gedacht, der Mann hat recht. Aber der hat die dann gekauft und ich bin abends zu meiner Frau reingegangen und gesagt, Tanja, ich kann das nicht mehr. Morgen säge ich diese ganzen Reihen um. Und das war, glaube ich, ein halber Hektar Early Corvik. Das waren, glaube ich, fast 1000 Bäume, die ich da umgesägt habe. Und da habe ich gedacht, ich pflanze die neu. Und jetzt stehen da andere Sorten, das ist jetzt schon irgendwie 5 Jahre her. Und ich denke, das war genau das Richtige, was du gemacht hast. Geschmack ist wichtig. Und auch bei dem rotfleischigen Apfel, nochmal kurz dazu, den haben wir vom Berufskollegen Peter Stoppel aus Kressbonn kennengelernt, damals 1995. Und mein Vater hat dann mit dieser Sorte angefangen zu kreuzen. Das ist eigentlich die Sorte Vail Rouge. Das ist eine ganz alte Sorte aus Frankreich. Die hat innen, ist die feuerrot. Schmeckt aber zu säuerlich, ist und nicht gut lagerfähig. Und mittlerweile sind wir bei der dritten Generation Kreuzung von meinem Vater angelangt. Und ich kann sagen, bald haben wir eine rotfleischige Apfelsorte, die so gut schmeckt wie Elster. Und das wird für uns nochmal vom Apfelparadies ein Riesenerfolg sein.
Das Schöne ist ja auch am Wochenende, wenn man mal vergessen hat, irgendwas einzukaufen. Man kann bei euch so einen SB-Automaten finden. Wie funktioniert das Ganze? Der steht vorm Hof dann?
Ja, genau. Der SB-Automaten hier in Forst war eigentlich der Grund, weil hier viele Forster in St. Tönnisse angekommen sind und gesagt haben, Bernd, du machst ja beim TV Forst Werbung oder hier irgendwie, wo kann ich deine Produkte kaufen? Da habe ich gedacht, ja, musst du nach Düsseldorf hinterfahren, da Meerbusch, Strümpfe oder Mörskapellen. Da haben die immer zu mir gesagt, ja, danke schön, Bernd. Ne, das war jetzt gut, dass du das gesagt hast. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, okay, wir brauchen auch hier in Tönnisforst einen Automaten, wo eben auch die Leute gezielt unsere Suri-Äpfel kaufen können oder jetzt unsere Kirschen, unsere Aprikosen und haben den dann von Großheierhof gesetzt. Und mittlerweile ist es Ausflugsziel für die Fahrradfahrer geworden. Es kommen viele Kunden gezielt eben hier unsere Produkte kaufen. Und ich hätte früher nie gedacht, dass die Leute, früher habe ich noch mit meinem Vater Schilder aufgestellt, das weiß ich noch, wo wir an jede Straßenkreuzung Schilder, 10 Pfeile, einmal links rum, einmal rechts rum, weil wir so versteckt liegen und mittlerweile schmunze ich manchmal, weil mittlerweile mit Google Maps und Instagram und so, die Leute klicken irgendwo auf ihr Handy drauf und finden locker meinen Automaten, der irgendwo in der Pampa steht.
Ja, ich bin eben durch so eine wunderschöne Walnussallee gefahren und bin quasi direkt drauf zugefahren. Also es ist da so ein bisschen verwunschen hier und tatsächlich habe ich selbst gestaunt, ich wohne, komme ja selber vom Niederrhein, aber dass es immer noch Ecken gibt, die unentdeckt sind und auch so ein bisschen wild geblieben sind. Du hast mir eben so ein Bussard-Pärchen gezeigt und ihr macht ja auch was für die Tiere, weil ihr festgestellt habt, irgendwie das ist so ein Refugium für die Natur, wo auch die Tiere sich zunehmend wohler fühlen, die man schon fast gar nicht mehr so wahrgenommen hat hier in der Region. Was passiert da so alles auf eurer großen Wiese?
Nee, das stimmt wirklich. Also ich weiß noch früher, als mein Opa hatte auch immer hier die Treibjagd, der war leidenschaftlicher Jäger und ich weiß noch, als ich Kind war, dann lagen hier immer Fasanen in unserer alten Scheune aufgereiht. Lass es wirklich 100, 200 Stück gewesen sein in der Reihe. Und mittlerweile ist das total verloren gegangen. Wir haben festgestellt, hier sind die Fasanen wirklich weniger geworden, im Gegensatz zu früher. Und dann haben wir uns hier in der Uferheide zusammengesetzt mit meinem Cousin Dirk, der ist auch Jäger, der hat auch gesagt, Bernd, wir müssen was machen, dass das wieder mehr wird. Und der lässt gezielt Flächen stehen, die lang wachsen. Ich lasse gezielt Flächen stehen mit mehrjährigen Blütenmischungen, die wir lang wachsen. Und da haben wir mittlerweile schon eine beträchtliche Fläche, wo wir jetzt eben, okay, keine Äpfel drauf anbauen, aber eben was für die Tiere tun. Und wir merken beide schon, wir machen das schon über Jahre, dass es wirklich besser wird. Ne? Also wir haben wirklich die Bussarde fühlen sich hier wohl, Fasanen werden mehr, die kriegen dann die Deckung, die die brauchen. Und ja, das macht Spaß. Und ich bin einfach ein Naturfan und liebe das selber, den Tier zu beobachten hier.
Ja, und schön für die Tiere, dass sie eben einen Rückzugsort natürlich auch haben. Ich habe es eingangs schon gesagt, Kirsch- und Aprikosen-Erlebnistag am Wochenende bei euch. Also es darf ja nicht nur gepflückt und gegessen werden. Ihr bietet auch für die Familien und auch für die Kleinen eine ganze Menge an. Was wird man da vorfinden, wer dann ab Freitag zu euch kommt?
Ja, was ich eben auch super finde und selber gerne mal aus Kirschkern weit spucken. Und ich finde es eigentlich ein cooles Event. Ich stelle immer fest, wie weit manche Leute spucken können. Es gibt verschiedene Techniken. Ich weiß, wie es geht, aber ich sehe immer wieder Leute, die besser spucken können als ich. Also wir bauen eine Kirschkern-Spuckbahn auf, da gibt es auch coole Preise für den besten Spucker. Dann haben wir eine Hüpfburg, wir haben eine Torwand vom Apfelparadies, wir haben Treckerfahren, wir bauen für die etwas kleineren Kinder einen Trecker auf, den leiten meine 4 Azubis. Wir haben auch 2 Azubis aus Kamerun, die dürfen dann den Treckerstand machen. Also wir haben Führungen, die wir anbieten. Ich will auch den Leuten wirklich mal die Hofbäckerei zeigen, denen einfach mal zeigen, Leute, so machen wir noch Kuchen mit eigenen Früchten, mit viel Handarbeit. Wenn ihr sowas haben wollt, ist das Apfelparadies das Richtige für euch, sage ich jetzt mal. Ja, das wollen wir. Und einfach selbst pflücken gehen. Die Leute können Aprikosen pflücken, die können Kirschen pflücken. Ich habe früher immer selber gesagt, es gibt nichts Besseres als eine Kirsche, die man selbst pflückt. Seitdem wir Aprikosen haben, sage ich, okay, die Aprikose ist mindestens genauso gut. Weil die man im Supermarkt bekommt, die harten, festen Dinger, haben nichts damit zu tun, wenn man hier eine Aprikose genussreif vom Baum isst. Und das muss man einfach mal machen. Und naschen ist ausdrücklich erlaubt.
Das klingt lecker, super. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Informationen in dieser Podcast-Episode, aber da wir jetzt gerade wirklich unmittelbar vor dem bestehenden Fest aufzeichnen, lohnt es sich natürlich jetzt für alle, die Folge auch direkt hören, nochmal ein paar gezielte Infos rauszugeben. Von welchen Uhrzeiten reden wir? Wann geht's los? An welchen Tagen genau? Und was empfiehlst du den Leuten? Mit dem Fahrrad kommen wahrscheinlich am besten? Parksituation, denke ich mal.
Ja, ne? Genau. Also am besten, wer mit dem Fahrrad kommt, ist natürlich besser, auf jeden Fall. Aber wir haben eben auch gerade festgestellt, dass wir unsere Obstplantagen auch viele Parkplätze haben, aber ne, also bitte mit dem Fahrrad kommen wäre besser. Und ja, wir haben die Öffnungszeiten, also wir sind da Freitag, Samstag, Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Also ich habe gesagt, einfach mal irgendwann am Wochenende hat bestimmt jeder irgendwann mal Zeit. Ne, ich weiß ja mittlerweile, die Wochenenden stellt man ja selber fest, sind immer verplant irgendwie, aber ja, kann sich jeder irgendwie seinen Timeslot rausholen und einfach mal vorbeikommen.
Ja, aber es fühlt sich definitiv wie Urlaub an, wenn man bei euch auf den Hof kommt. Wir werden die Infos zum Fest auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode natürlich reinsetzen. Es war unfassbar spannend. Tolle Einblicke in die Familientradition, in eure ganzen Arbeitsabläufe, Bernd. Vielen Dank für diese Einblicke. Trotzdem interessiert mich noch eins. Ich sehe ja, ihr seid unfassbar innovativ unterwegs. Ich glaube, du bist auch keiner, dem die Ideen irgendwann ausgehen. Gibt es so irgendwas, wo du sagst, also das möchte ich noch unbedingt umsetzen, bis vielleicht irgendwann mal die Kinder den Hof weitermachen? Gibt es da so ein Ziel noch? Manchmal hat man ja so Ziele im Leben, wo man sagt, also das will ich noch.
Ja, mein Ziel ist, glaube ich, einfach nur, dass ich sagen kann, dass meine Kinder, wenn sie soweit sind, ich meine, die älteste Tochter ist jetzt 15, dass die wirklich einen Betrieb übergeben bekommen, der, ja, also quasi mit den Gegebenheiten, mit der Zukunft standhalten kann und es sich lohnt, den zu übernehmen. Und das ist einfach mein Ziel, wo ich jetzt darauf hinarbeite, dass ich denen eine gute Plattform geben will, wo ein Obstbetrieb dasteht, der mit der Zeit geht, der innovativ ist und der sich lohnt zu übernehmen. Also das ist eigentlich mein Ziel. Also ich will gar nicht so großartig viel jetzt neu machen oder verändern, sondern ich will das, was ich mache, vielleicht noch ein Stück weit ausfeilen und besser machen, damit irgendwann meine Kinder genauso wie ich einfach begeistert sind und vielleicht auch das Familienerbe antreten, so wie ich.
Ein schönes Schlusswort und eine Podcast-Folge, glaube ich, die passender nicht sein könnte für Frisch und Verwurzelt. Also ich finde es ja auch schön, als Moderator diese Einblicke in die Betriebe, in die Höfe zu bekommen, und das war heute ein ganz besonderer. Ich wünsche euch weiterhin so viel Spaß an der Arbeit, weil die habt ihr alle definitiv, und ganz, ganz viel Erfolg fürs Hoffest.
Dankeschön.
Alle Teller leer? Na dann, Podcast abonnieren und in der nächsten Folge direkt weiterschlemmen und schwelgen. Frisch und Verwurzelt. Hofgeschichten vom Niederrhein. Der Podcast über Direktvermarkter aus unserer Region.